Wir bei Quantum Diamonds, wir nutzen Quantensensoren, um Magnetfelder auszulesen. Das heißt, am Ende können wir sehr, sehr genau bestimmte Dinge, physische Eigenschaften messen. Wir haben uns auf einen bestimmten Use Case fokussiert. Wir sind eigentlich ein Beispiel, wie man durch die Unternehmertum und das Münchner Ökosystem vom ersten Schritt bis zum letzten einmal durchläuft. Also wir haben alles mitgenommen, wenn man das sagen kann. Ich glaube, man müsste sogar einen Schritt vorher anfangen und in den PhD-Programmen der technischen Gründer so ein Modul einbauen, in dem man sagt, hey, ihr müsst jetzt mal eine Woche darüber nachdenken, was ist eigentlich der kommerzielle Use Case von dem, was ihr hier erforscht. Auf der Produktseite ist es natürlich dann schon auf einen Meilenstein für uns, wenn diese Geräte nicht mehr nur in Deutschland stehen, sondern dann auch international. Das ist dann so die Feuertaufe. Also funktioniert das Ganze in Taiwan, wenn TSMC damit dann arbeitet.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Deep Tech Unlocked. Thorsten, wir sprechen heute über ein sehr komplexes Thema, eine sehr komplexe Industrie, und zwar über die Halbleiterindustrie. Das ist ja eine Schlüsselindustrie, nicht nur in den neuen geopolitischen Auseinandersetzungen, die wir so sehen. Ich weiß nicht, ob du das Buch Chip Wars kennst.
Nein.
Äußerst lesenswert. Das solltest du dir unbedingt mal angucken. Es ist eine sehr komplexe Industrie, sehr komplexe Produktion, sehr komplexe Lieferketten. Und mir ist aber nochmal neulich eine andere Zahl in die Hand gefallen, die ich sehr interessant fand in dem Zusammenhang, nämlich die Zahl 19 Milliarden. Das ist nämlich die Anzahl der Transistoren, die sich auf einem Chip eines handelsüblichen iPhones 15 befinden. Das fand ich dann doch nochmal sehr bemerkenswert, dass also nicht nur diese Industrie sehr komplex ist, sondern natürlich auch das Endprodukt sehr komplex. Das heißt, auf die Größe eines Fingernagels, so ein Chip in der Größe eines Fingernagels müssen 19 Milliarden Transistoren, da ist also eine Menge los. Und das führt dazu, diese auch steigende Komplexität führt ja dazu, dass wir auch komplementäre Innovationen aus vielleicht Technologien brauchen, an die man vorher noch gar nicht so gedacht hat im Zusammenhang mit der Halbleiterindustrie. Und genau so einen Fall werden wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken.
Genau, du spielst an auf Quantum Sensing, und das ist etwas, was spannenderweise gegen Quantum Computing deutlich weniger Aufmerksamkeit erfährt. Auch tatsächlich nur ein Zehntel des Venture Capitals in Quantum Sensing hineingeht. Aber es ist durchaus eine spannende und eine ganz wichtige Technologie, und auch das habe ich mir ja nochmal vergewissert. Also wirklich, wir brauchen ja mehr Leistungsfähigkeit, wir brauchen aber auch mehr Energieeffizienz, und deswegen packen wir nicht mehr nur eine Siliziumscheibe, sondern wir bauen ein richtiges 3D-Puzzle zusammen, um diese leistungsfähigen Chips zu bekommen und um darin noch Fehler zu finden oder wenn das Chipdesign innoviert wird, hier Verbesserungen zu finden, da braucht es eben eine ganz neue Form von Sensorik. Und da sind wir wieder in Deutschland Spezialisten, über sowas wie Quantum Sensing Technologien etwas zu entwickeln, was dieser neuen Industrie auch wieder ihre passenden Komplementäre gibt. Und auch darüber hinaus allein die weiteren Möglichkeiten, das anzuwenden in Lebenswissenschaften, die Temperatur einer einzelnen Zelle zu messen, neue Materialien, das Magnetometer für Fusionsreaktoren, wenn sie dann irgendwo da draußen mal stehen und operieren, oder auch in der Kommunikation und der Logistik als Navigation einzusetzen, wenn GPS mal nicht vorhanden ist. Also eine unglaubliche Bandbreite, die mir gar nicht so bewusst war, und umso mehr bin ich auf diese Episode gespannt.
Und ich bin sehr gespannt, wie dein Gespräch mit Kevin Berghoff verlaufen ist. Das ist nämlich genau der Mann, mit dem man solche Themen gerne besprechen möchte. Kevin ist Gründer und CEO von Quantum Diamonds. Und genau in dieser Industrie unterwegs. Ich bin sehr gespannt.
Hallo zusammen. Heute bei Deep Tech Unlocked spreche ich mit Kevin Berghoff, dem CEO von Quantum Diamonds. Hallo Kevin.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Ebenso. Wo erwische ich dich gerade?
Ich bin gerade in den USA, in Palo Alto. Wir haben hier ein paar Kunden und auch potenzielle Investoren. Werden wahrscheinlich später darüber sprechen, aber genau, da ist natürlich Amerika ein guter Ort, um Kunden und Investoren zu finden.
Das macht viel Sinn, ist nicht nur ein schönes Stück Erde, sondern natürlich auch für den Unternehmer sehr wichtig, viele Kontakte vor Ort. Ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen. Ganz vorneweg aber erstmal Quantum Diamonds. Du wirst sicherlich auch im Silicon Valley jetzt oft genug den Elevator-Pitch machen müssen. Erklär uns doch mal ganz kurz, worum geht es bei dem Unternehmen?
Ja, wir bei Quantum Diamonds, wir nutzen Quantensensoren, um Magnetfelder auszulesen. Das heißt, am Ende
können wir sehr, sehr genau bestimmte Dinge, physische Eigenschaften messen. Wir haben uns auf einen bestimmten Use Case fokussiert. Dieser Use Case ist die Qualitätskontrolle in Halbleiterproduktionsverfahren. Das heißt, am Ende, was wir machen können, ist zerstörungsfrei in komplexe Halbleiterarchitekturen reinschauen. Und das Ganze funktioniert sehr, sehr schnell und zerstörungsfrei. Das bedeutet, man kann diese Chips dann danach noch verwenden. Und für die Leute, die nicht 100% im Halbleiterumfeld unterwegs sind, gerade diese komplexen Chips, die jetzt für Datencenter gebraucht werden, haben teilweise eine sehr, sehr geringe Ausbeuterate, eine Yield Rate in der Produktion. Da spricht man davon, dass teilweise nur jeder fünfte funktioniert tatsächlich. Und genau da können wir ansetzen und großen Firmen wie TSMC, Intel und Samsung helfen, schneller, besser Chips produzieren zu können.
Spannende Technologie, spannende Industrie, spannendes Unternehmen aus Deutschland. Wir werden da nachher noch mehr drüber sprechen in der Tiefe. Ganz vorne aber weg, mit jedem Gast bei uns im Podcast wollen wir in die Zukunft schauen bzw. hören mit einer Tale from the Future. Auch für dich haben wir eine vorbereitet. Hier kommt sie.
Wir schreiben das Jahr 2050. In jeder hochmodernen Halbleiterfabrik, jedem Krankenhaus und sogar in manchen Smartphones blitzen sie. Winzige Diamantsensoren, kaum größer als ein Staubkorn und doch entscheidend für unser Leben. Vor 25 Jahren war die Idee noch radikal. Quantensensorik aus künstlichen Diamanten, entwickelt von einem kleinen Münchner Start-up namens Quantum Diamonds. Heute sichern ihre Sensoren die Qualität unserer Mikrochips mit atomarer Präzision. Sie erkennen Krebszellen, lange bevor Symptome auftreten. Sie durchleuchten Batterien, ohne sie zu beschädigen. Die Geschichte von Quantum Diamonds gilt heute als Beleg dafür, dass es möglich ist, aus deutscher Spitzenforschung internationale Champions hervorzubringen, mit Tausenden von gut bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dass auch europäische Gründungen hunderte Millionen von Investoren einsammeln können. Und dass Deep Tech Startups trotz langer Entwicklungszyklen ihren Platz auf der Weltbühne einnehmen können, wenn Umfeld, Timing und Team stimmen.
Was sagst du?
Sehr cool.
Stellst du dir so die Zukunft auch vor?
Sehr cool, ja, also das würde ich unterschreiben. Wenn es jetzt hier irgendwo ein Dokument gibt, dann würde ich genau sagen, das ist das, woran wir arbeiten. Die Use Cases, gerade im Batterieumfeld und auch in der Krebsforschung, haben wir natürlich noch nicht angesprochen oder generell im medizinischen Bereich. Wir fangen jetzt an mit der Halbleiterei, aber das ist das Spannende, warum ich auch die Technologie so cool finde, ist, dass es nicht nur eine Anwendung gibt im Halbleiterbereich, sondern wir am Ende ja besser unsere Umgebung wahrnehmen können als bestehende Sensoren. Und daran arbeiten wir. Also wenn wir das in 25 Jahren umgesetzt haben, dann wäre das, glaube ich, eine sehr gute Erfolgsgeschichte.
Und das hoffen wir, dass ihr genau diese Geschichte schreibt. Und hinter jeder starken Gründung braucht es natürlich ein Team von Unternehmern. Du bist der CEO, du hast aber ursprünglich BWL studiert, warst bei McKinsey. Was war erstmal so für dich der Einstieg, diesen Pfad in die Beratung zu wählen?
Genau, ich komme aus einem ganz einfachen Haushalt, würde ich sagen. Das heißt, Studium war für mich erstmal ein ungewohntes Terrain. Habe dann mit Hilfe von BAföG studiert und nach dem Studium, ich hatte während des Studiums auch schon oft die Idee, was zu gründen, was selber umzusetzen. Das wäre sehr, sehr spannend. Hatte nicht den richtigen Mitgründer zu der Zeit oder Mitgründerin und auch nicht die Idee, bei der ich jetzt gesagt hätte, ich schmeiße mein Studium oder ich setze all mein Geld auf diese eine Idee, weil die mich so fesselt. Und habe dann diesen sicheren Weg gewählt, erstmal nach dem Studium in die Beratung zu gehen. Ist natürlich ein attraktives Arbeitsumfeld, gut zu lernen für ein paar Jahre. Habe aber dann festgestellt, dass insbesondere die Arbeit, die man dort macht, auf einem sehr, sehr abstrakten Niveau stattfindet. Also man macht viel PowerPoint, viel Excel, aber am Ende wollte ich meine Hände schmutzig machen, ja, also wirklich was umsetzen und auch was schaffen. Und habe dann irgendwann mich umgeschaut nach einem Mitgründer. Ich habe dann praktisch eine Pause eingelegt bei McKinsey, habe angefangen in der TU München zu promovieren und habe dann dort meinen jetzigen Mitgründer und CTO, den Fleming Rupmeier, kennengelernt, mit dem zusammen wir dann die Firma aus der TU München ausgegründet haben.
Und das heißt, da hat es dann irgendwann geklickt. Erklär doch mal, was war so, du hast gesagt, du hattest am Anfang noch nicht die richtige Idee, noch nicht den richtigen Mitgründer. Was war so der Zeitpunkt, der dir dann gesagt hat, ja, genau den Weg muss ich jetzt gehen?
Für mich war der spannende Punkt, ich habe natürlich an der TU München dann auch mit vielen potenziellen technischen Mitgründern, Mitgründerinnen gesprochen und für mich war der entscheidende Punkt dann, und darauf kommen wir bestimmt gleich noch im Detail, dass der Teilbereich der Quantensensorik, da ist die TU München weltweit führend, also da gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Lehrstühle, die da mithalten können, aber wirklich, wirklich sehr, sehr gute Leute, sehr, sehr gute Forschung und ich habe gemerkt, dass die tatsächlich noch gar nicht mit der Industrie gesprochen hatten. Ja, also die haben wirklich viel, viel Forschung, aber es gab keine Diskussion, wo kann man diese Quantensensoren nutzen. Und mit dem Fleming Bruckmeier, eine Person, die sehr zurückhaltend ist, was das Technische angeht und was auch diese Roadmap angeht, was kann damit mal sein. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut verstanden und auch gemeinsam überlegt, was kann eigentlich passieren, wenn man das ausgründet, was ist da in 10 Jahren. Und dann war mein Teil sozusagen der Gründung auch zu sagen, dass Marktgrößen abschätzen, ja, wer ist dafür zahlungsbereit, das bringe ich mit aus der Zeit bei McKinsey. Und er bringt eben dann den technischen Teil und zusammen sind wir ein gutes Team. Und dann haben wir irgendwann uns auch ins kalte Wasser geworfen, zu einem Zeitpunkt, wo diese Halbleiteranwendung noch gar nicht so klar war. Also auch da war noch nicht 100% klar, was ist das Geschäftsmodell. Und trotzdem haben wir gesagt, wir probieren es mal, es ist eine ganz gute Zeit. Und es ist an der Schwelle zur Kommerzialisierung und jetzt müssen wir Gas geben und schauen, was wir damit machen.
Wie viel Überzeugungsarbeit hat es dich gekostet, einen so technischen Mitgründer, der als Forscher ja einen ganz speziellen Karriereweg eingeschlagen hat, dann zu überzeugen, mit dir in eine Gründung reinzugehen?
Ich glaube, es kam von beiden Seiten. Ja, also ich glaube, es war von Anfang an, dadurch, dass wir eben keine Überlappungen haben sozusagen im Hintergrund, war klar, ich mache alles nicht Technische, er macht das Technische, ich bin dafür da, am Ende Budget ranzuholen und sehr, sehr gute Leute und dann liegt ein Stück die Entwicklung logischerweise dann in seinem Bereich und ich glaube, es ging von 2 Seiten aus. Was aus unserer Sicht jetzt aktuell sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass selbst wenn wir technisch sehr, sehr gute Produkte haben, es immer komplexer wird, die in großen Organisationen dann auch zu verkaufen. Also wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt ein Gerät an Intel verkaufen, dann gibt es dort sehr, sehr viel Begeisterung auf der Fachebene mit dem, was wir machen. Aber am Ende müssen wir trotzdem durch die Einkaufsprozesse, ja, wir müssen da auch die politischen Spielchen teilweise verstehen, wo werden gerade neue Fabriken gebaut, wie sind die Einkaufszyklen. Und diese Komplexität, das ist das, was ich mir sozusagen anschaue und das funktioniert gerade ganz gut.
Und wie lange hast du gebraucht, um zu verstehen, was dieses Potenzial der Technologie ist? Also inwiefern konnte er auch dich überzeugen zu sagen, ja, das ist genau die Zukunft, das Zukunftspotenzial, was du auch gesucht hast?
Für mich war das relativ schnell klar, als ich mir wirklich angeschaut habe, dass die Technologie etwas ist, was grundlegend in ganz, ganz vielen Anwendungen Relevanz haben könnte. Ja, das macht es natürlich schwer zu priorisieren, aber grundsätzlich, wenn man besser die Umwelt wahrnehmen kann, das war für mich ziemlich abstrakt, aber es war klar, wenn wir besser verstehen können, wie unsere Welt funktioniert, dann lässt sich daraus sicherlich ein Geschäftsmodell machen. Und das ist vielleicht ähnlich wie beim Quantencomputing, wenn man besser rechnen kann oder in Richtung Kernfusion. Das sind immer sehr, sehr schwierige und komplexe Themen. Aber wenn man daran besser wird, dann gibt es da auch einen kommerziellen Nutzen. So habe ich darüber nachgedacht und dann haben wir uns entschieden, das sozusagen mal aufzusetzen.
Und weil ja wirklich auch viele, wenn es gerade um Spin-offs geht, ausgenommen aus der Forschung, vor dieser Herausforderung stehen, was ist für diese spannende neue Technologie eigentlich der richtige Use Case? Wie seid ihr da dran gegangen, um für euch diese Klarheit zu gewinnen? Es muss der Sektor sein, der Use Case und viele andere erstmal nicht.
Wir haben relativ zu Anfang gleich ein White Paper geschrieben. Das heißt, wir haben erstmal alle Forschungsergebnisse aus den verschiedenen Industrien zusammengeschrieben, also von der Batterieforschung zu dem ganzen Biologiebereich, Chemiebereich, Halbleiterei, Grundlagenforschung, also alles, was es praktisch auf der Forschungsebene gibt, haben wir runtergeschrieben und haben dann, ich glaube, es waren so ungefähr 60 Seiten als PDF das hochgeladen und per DocSend verschickt. Also das heißt, wir haben das an Batteriefirmen geschickt, wir haben es an Biologie, Chemie, Medizingeräte, Techniker geschickt und haben dann gefragt, ist das was, was relevant ist? Also sind diese Grundlagenpaper oder diese ersten Anwendungspaper, sind die relevant in eurer Roadmap für die nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Und das fanden erstmal alle spannend. Also wir haben mit Siemens Healthineers gesprochen zum Thema nächste Generation von MRT-Geräten oder auch mit BMW zum Thema Batterie, State-of-Charge-Monitoring. Also da gab es ganz, ganz viele spannende Diskussionen, aber eben eher mit der Innovationsabteilung. Die fanden das spannend, Quanten, Sensorik, ja, klingt erstmal aufregend. Aber was uns da immer gefehlt hat, war die Zahlungsbereitschaft und das richtige Problem. Also es ging immer besser, aber es war nie klar, würde jetzt ein Krankenhaus für ein Quantensensorik-MRT-Gerät 10 Millionen Euro zahlen? Wahrscheinlich nicht. Finden alle spannend, aber es ist dann vielleicht dort nicht die Killer-Anwendung. Und genau das hatten wir dann eben in dieser Halbleiterbranche. Aber dieses White Paper und dieses Rausgehen zu fragen, wer hat eigentlich hier wirklich ein Problem, gerade im Bereich Deep Tech, ist was, was wir ganz am Anfang gemacht haben und was uns dann relativ schnell dazu gebracht hat, es gibt nur oder jetzt aktuell diese eine Branche, die das größte Problem hat und dann haben wir sozusagen runterpriorisiert.
Und so auf diesen ersten Metern der Gründung, ihr habt ja 2022 gegründet, wer war da oder was war da entscheidende Hilfe? Wir sprechen ja heute auch immer von Ökosystemen, die Startups unterstützen. Ihr seid aus dem Münchner Ökosystem entstanden, was bekannt ist für ganz viele Faktoren, die auch unterstützend sind, dass es solche Gründungen wie euch gibt. Was waren so die ganz entscheidenden Unterstützer am Beginn?
Sehr gute Frage. Wir sind eigentlich ein Beispiel, wie man durch die Unternehmertum und das Münchner Ökosystem vom ersten Schritt bis zum letzten einmal durchläuft. Also wir haben alles mitgenommen, wenn man das sagen kann, von diesem Co-Founder-Matching. Also ich habe tatsächlich den Fleming kennengelernt über das Explore-Programm von der Unternehmertum, bei der man sagt, da gibt es Techniker, die kommen mit einer Technologie, dann gibt es BWLer, die kommen mit dem Marktgrößen abschätzen. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Dann waren wir bei dem Expreneurs-Programm. Das ist dann, wenn man ein Team hat und vielleicht schon erstes Funding. Und wir waren eine Zeit lang im Munich Urban Co-Lab, also der Coworking Spaces in München, wo zum Beispiel auch Infineon, Münchner Halbleiterkonzern, die Innovationsabteilung hat. Das heißt, da waren die Wege ganz kurz, haben dann ein Pre-Seed Convertible Loan, also ein Wandeldarlehen bekommen, auch von der Unternehmertum. Also wir sind da einmal komplett durchgelaufen und das, was man so liest, würde ich zu 100% unterschreiben, dass da ganz, ganz viel Unterstützung da ist, um genau das hinzubekommen. Also gerade im Deep Tech-Bereich, was ist wirklich das Problem, was ist die Lösung und nicht etwas zu bauen, was noch nie jemand gebaut hat, aber was am Ende keiner haben will.
So, jetzt habt ihr euch dann früh entschieden, in die Halbleiter-Richtung reinzugehen. Ist das ein Markt, der dir schon bekannt war oder was waren für dich so die ganz großen Learnings erstmal am Anfang über diese Industrie?
Das war auf jeden Fall ein Markt, den wir so nicht auf dem Schirm hatten. Das hat sich dann über die Zeit entwickelt. Was aus meiner BWL-Sicht am spannendsten ist, ist, dass es eine Riesenindustrie ist, die aber am Ende sehr, sehr übersichtlich ist. Also es gibt ganz, ganz wenige große Spieler, TSMC, Intel, Samsung, die kennen sich auch alle. Also gerade das, was wir machen, die Fehleranalyse, das sind vielleicht 100, vielleicht 200 Menschen weltweit, die sich auf einer Fachkonferenz treffen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Investoren spreche und ich sage, wir haben wirklich mit allen großen Halbleiterfirmen gesprochen, dann klingt das sehr beeindruckend, ist auch super für uns als Firma, aber am Ende spricht jeder mit jedem. Ja. Das heißt, wenn man eine gute Technologie hat, dann investiert zum Beispiel Intel hat ganz am Anfang in ASML, den Lithografie-Equipment-Hersteller aus den Niederlanden investiert, weil sie gesagt haben, wir brauchen euch, wir wollen Chips bauen, ihr müsst das Equipment herstellen. Und diese Symbiosen innerhalb der Branche ist was glaube ich, in vielen anderen Branchen, wenn man sich jetzt Automobilbau anschaut, wo dann die Lieferanten erpresst werden, ja, und wirklich gegeneinander gearbeitet wird, da merken wir, dass ganz, ganz viel Zusammenarbeit herrscht und eher ein wir haben Probleme und die Equipment-Hersteller müssen die Lösung bringen. Und das finde ich, hätte ich so vorher nicht erwartet.
Dann steigen wir mal tiefer ein in das, was ihr genau macht. So, jetzt sprechen heute alle von Quantum Computern, aber wir haben ja hier, geht es um Quantum Sensorik auf Basis von Diamanten. Wie funktioniert das ganz grundsätzlich und was sind die Vorteile gegenüber anderen Sensoren?
Genau, also das ist ganz wichtig, was auch viele Menschen durcheinander werfen. Wir können mit unseren Sensoren nicht rechnen, also wir bauen keine Quantencomputer. Und was wir am Ende als Grundlage haben, ist ein synthetisches Diamantmaterial. Das ist, kann man sich vorstellen, wie so ein 4x4 mm großes Plättchen. Und dieses Plättchen zerstören wir mit Absicht auf atomarer Ebene. Das heißt, wir erzeugen dort ganz kleine Fehlstellen und nehmen sozusagen einzelne Atome aus dieser Atomstruktur, aus dem Diamanten raus. Und was dann physikalisch passiert, ist, dass dort sich diese Stickstofffehlstellenzentren bilden und die haben einen Spin. Das ist das, was man eventuell aus dem Quantencomputing schon mal gehört hat. Ja, es gibt einen Spin, das heißt, es gibt nicht nur Nullen und Einsen, sondern ganz, ganz viele Zustände dazwischen. Und die Art und Weise, wie ich das beschreibe für Nicht-Quantenphysiker, ist, dass das unsere Kompassnadeln sind. Das heißt, wir haben in diesem 4x4 mm großen Diamanten 70 Milliarden Kompassnadeln oder zumindest sich verhaltende Kompassnadeln. Und was dann eben passiert, wenn wir einen Halbleiter, einen Mikrochip sehr, sehr nah ranbringen an diesen Quantensensor und dort Ströme fließen, ist, dass diese Ströme ein Magnetfeld produzieren. Und dieses Magnetfeld erreicht dann unseren Quantensensor. Und dieser Quantensensor kann dann sehr, sehr genau dieses Magnetfeld auslesen über die Kompassnadeln. Ja, das kennt man vielleicht, wenn man schon mal einen Kompass benutzt hat. Und so muss man darüber nachdenken, dass wir eben diese Magnetfelder auslesen können, sehr, sehr genau. und dann Rückschlüsse ziehen können darauf, was passiert in diesem Chip und insbesondere, was passiert dort nicht. Ja, also was sind eben bestimmte Berechnungen, bestimmte Connections, bestimmte Verbindungselemente, die dann nicht funktionieren. Und das können wir über die Sensoren dann zerstörungsfrei auslesen. Das ist das Besondere. Und das geht dann auch in die zweite Frage, die du gestellt hast. Was ist das, was es jetzt von bestehenden Systemen abhebt? Wir sind viel im Wettbewerb mit optischen Verfahren. Also das kennt man auch aus dem Biologie-Chemieunterricht. Ich kann eine Probe einlegen in ein Mikroskopiegerät von zum Beispiel Zeiss. Kann sehr, sehr genau oben drauf schauen. Aber insbesondere, wenn ich so einen Mikrochip habe mit 50, 60 Lagen, dann hilft es mir wenig, auf diese erste Lage drauf zu schauen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, tief reinzuschauen. Und das ist das, was die Halbleiterfirmen spannend finden.
Weil das Problem für die Halbleiterfirmen wie groß ist, diese Fehlstellen erkennen zu können?
Es ist extrem groß. Also das Hauptproblem ist, dass die Transistoren nicht mehr kleiner werden können. Da gibt es einfach ein physisches Limit. Das Stichwort dort ist Moore's Law. Ja, das heißt, es kann einfach nicht mehr, geht nicht mehr kleiner, sondern die einzige Möglichkeit, wie Chips noch mehr Rechenpower bekommen ist, indem man anfängt, die übereinander zu stapeln. Also wenn man sich anschaut, was TSMC, Nvidia, Intel, alle diese Firmen vorhaben, dann geht es eben in eine 3D-Architektur und dann muss man diese Verbindungselemente prüfen. Die Ausbeuterrate zum Beispiel von Samsung, habe ich heute Morgen noch drüber gesprochen, liegt zwischen 10% und 20% bei den KI-Beschleuniger-Chips. Das heißt, dort gehen von 100 produzierten Chips maximal, also 80 gehen tatsächlich nicht und 20 funktionieren. Und das Hauptproblem dort sind eben diese Verbindungselemente in den komplexen Architekturen, dass man die oft erst nach der Produktion sich anschauen kann. Und da ist unsere Idee, das kann man schon während des Produktionsprozesses zerstörungsfrei sich anschauen und dann nur noch die funktionierenden Chips weiter zu prozessieren.
Jetzt habt ihr ja ein erstes Produkt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, QDM0, ist das korrekt?
Genau.
Und das ist aber wahrscheinlich noch nicht in der Produktionsumgebung, sondern was ist dieses erste Produkt, was ihr heute habt?
Das ist das erste kommerzielle Produkt, was diese Quantensensorik nutzt. Das erste Gerät steht beim Fraunhofer EMFT hier in München. Und dort können schon Nicht-Quantenphysiker dort testen. Das heißt, dort die Fraunhofer-Forscher können damit, ohne dass sie verstehen, wie diese Quantensensorik funktioniert, diese Magnetbilder machen und dann die Stromdichten zurückrechnen. Das heißt, das ist so unser Proof of Concept, dass das eben keine Physikidee ist, sondern dass es tatsächlich auch in ein Produkt passt. Da gibt es jetzt eine CE-Zertifizierung, das Ganze ist lasersicher. Das heißt, das ist etwas, was man industriell einsetzen kann. Es hatte aber, das ist auch echt spannend, ein paar Kinderkrankheiten. Ja, das heißt, wir hatten dort eine Klappe vorne vor und eine Person, die das Gerät bedient hat, war einfach so klein, dass sie die Klappe loslassen musste, damit es richtig aufgeht. Ja, und dadurch hat sich dann der ganze Laser wieder misaligned. Den musste man dann nochmal nachjustieren. Also diese Kinderkrankheiten wollen wir lieber in München rausbekommen, bevor wir jetzt anfangen, ein Gerät nach Taiwan zu schicken. Aber das ist der Plan für die nächsten 12 Monate, dass tatsächlich sowohl in den USA als auch in Taiwan diese Geräte vor Ort stehen, damit auch dort die Halbleiterfirmen damit testen können.
Und wie sieht denn das Geschäftsmodell aus? Ihr wollt Systeme verkaufen, Analysen, Dienstleistungen, Kombinationen. Wie kann man sich das vorstellen in euren Köpfen?
Wir denken darüber nach, dass wir zum allerersten Schritt Dienstleistungen anbieten, einfach um auch viel zu lernen. Also die Technologie ist logischerweise sehr, sehr neu. Und wir bekommen relativ viele Chips schon jetzt nach München geschickt, die wir testen. Dann gibt es oft einen relativ kleinen Betrag als Auszahlung dafür, dass wir das als Dienstleistung anbieten. Aber wir sehen uns perspektivisch auf jeden Fall als ein Equipment-Hersteller, der Geräte verkauft. Ja, das ist für uns eher ein Go-to-Market, ein Marketing-Aufwand, den wir haben, ihn dann sehr, sehr gut zu verstehen, was sind eigentlich die Probleme von den Kunden. Aber perspektivisch, ähnlich wie bei Firmen wie ASML, werden wir einzelne Geräte verkaufen. Da gibt es dann oft Maintenance-Verträge und Software-Verträge. Aber die Grundidee ist, Geräte zu verkaufen, die dann dort die Chip-Hersteller selber benutzen können.
Jetzt war ich kürzlich erst bei ASML in Berlin und habe nochmal eines auch dieser Geräte gesehen. Die Komplexität, aber auch natürlich den Preis. In welcher Größenordnung wird sich das bei euch belaufen? Wisst ihr das schon?
Ja, ich habe ja gelesen, dass die neuesten Geräte so 350 Millionen kosten von der ASML. Da sind wir auf jeden Fall nicht. Also wir sind deutlich drunter. Auch von der Komplexität ist es komplex, was wir machen, aber damit dann auch nicht vergleichbar. Wir sind so zwischen 1 und 2 Millionen, was den aktuellen Verkaufspreis angeht. Ja, das ist so die Größenordnung. Und wenn wir irgendwann diese Hochdurchsatztests in der Produktionslinie machen, solche Geräte kosten also zwischen 8 und 10 Millionen. Also es ist sehr, sehr teuer, aber im Vergleich zu einer ASML-Lithografiemaschine dann relativ bezahlbar.
Und wie verkauft man dann in diesen Markt rein? Ich meine, es hat das natürlich die Halbleiterindustrie, der ganze Computing-Sektor ganz viel Aufwind. Was ist euer Geheimnis, um in diesen Markt reinzukommen als kleines Startup?
Das war auch was, was mich extrem verwundert hat, wie tech-driven, wie viel Wert auch die großen Firmen auf Innovationsbezug nehmen. Also zum Beispiel TSMC hat bei uns angefragt, ob wir nicht mal mit denen sprechen wollen. Also ganz, ganz ungewöhnlich, ja, würde ich sagen, dass es da diese Bereitschaft gibt. Und es ist auch sehr auf technische Performance getrieben. Also ich glaube, uns bringt ein gut designter Marketing-Flyer so gut wie gar nichts, sondern wir brauchen die Spezifikation, was ist die Auflösung, was ist die Messgeschwindigkeit, was sind die Probleme, die wir für euch lösen können. Und dann reicht es für uns teilweise, dass wir dem jeweiligen Ingenieur eine E-Mail schreiben oder vielleicht auch, teilweise läuft es sogar über LinkedIn. Wir haben eine Anfrage bekommen von Intel über LinkedIn, die gesagt haben, hey, wir sehen, was ihr hier macht und können wir mal sprechen zu folgendem Problem. Was, glaube ich, dadurch kommt, dass eben die ganze Branche diese Equipment und die Testverfahren auch braucht, um diese Produkte herstellen zu können. Und dadurch, dass es so eine konsolidierte Kundenbasis ist, sind es halt sehr, sehr wenige Key-Accounts, die wir dann auch direkt ansprechen können.
Jetzt muss man natürlich die Startup-Phase auch irgendwie finanzieren. Technologisch ist das sehr komplex und neu, wie du mehrfach auch schon betont hast. Wie seid ihr finanziert? Wie viel Kapital konntet ihr schon einsammeln? Aus welchen Quellen?
Wir haben insgesamt bisher 7 Millionen Euro eingesammelt und wir haben 2 große Bausteine. Einmal klassisches Risikokapital, also von den 7 Millionen sind 3 Millionen über eine Seed-Runde gekommen, die wir gemacht haben im Dezember 2023 mit großen europäischen Investoren, Early Bird, IQ Capital, Onsite Ventures aus Österreich, ein paar kleinere Business Angels, die Unternehmertum war auch dabei und parallel, also das waren 3 Millionen, dann 4 Millionen über Zuschüsse. Das heißt, wir haben den EAC Accelerator von der Europäischen Kommission bekommen, um das auszugründen und eine Förderung noch vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, die über das Mine Quantum Valley auch sehr, sehr viel in die Richtung fördern. Und genau, das ist jetzt so für die Seed-Runde erstmal angedacht oder das haben wir umgesetzt. Und jetzt gibt es natürlich die nächste Finanzierungsrunde, die dieses Jahr ansteht, um dann auch global die Präsenz aufzubauen. Und da wird es sehr wahrscheinlich auch wieder eine Kombination sein aus Risikokapital von Venture Capital Investoren und eben Zuschüssen aus diversen anderen Quellen.
Also ein guter Mix aus privatem und öffentlichem Geld, den ihr da schon eingeworben habt. Was bedeutet das? Du hast gerade schon ein Stück weit angesprochen. Was bedeutet das für eure Roadmap? Was sind die großen nächsten Meilensteine für Quantum Diamonds, damit ihr wächst und gedeiht?
Genau, also auf der Finanzierungsseite sicherlich ganz klassisch die Series A, die wir wahrscheinlich jetzt dieses Jahr dann angehen werden. Auf der Produktseite ist es natürlich dann schon auch ein Meilenstein für uns, wenn diese Geräte nicht mehr nur in Deutschland stehen, sondern dann auch international. Das ist dann so die Feuertaufe. Also funktioniert das Ganze in Taiwan, wenn TSMC damit dann arbeitet. Und der Moonshot, das woran wir ganz perspektivisch dann ja glauben, ist, dass wir in die Produktionslinie uns integrieren können. Das heißt, wir wollen einen Demonstrator bauen, der im Hochdurchsatz komplette Wafer auf Qualitätsmängel untersuchen kann. Und das ist auch von der Engineering-Leistung nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich glaube, da wird es 1-2 Jahre dauern, bis wir überhaupt diesen Demonstrator gebaut haben und dann nochmal 1-2 Jahre, bis wir das integrieren können bei Samsung TSMC in einer Produktionslinie. Das kommt dann später. Aber ich würde sagen, das sind so die großen Schritte in den nächsten 2 Jahren.
Also eine klare Roadmap, ambitioniert und genauso soll es ja auch sein. Ich würde gerne mit dir noch ein Stück weit auch auf deine jetzt Learnings der Reise eingehen. Und auch ein Teil, der mich immer sehr interessiert, ist das Thema Technologietransfer. Das ganze IP, die Technologie ist an einer Universität entstanden. Wie hat das bei euch funktioniert? Welche Ratschläge hast du für zukünftige Gründer?
Ja, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was sagen. Wir haben tatsächlich die meisten Patente jetzt nach der Gründung erst angemeldet. Also wir haben wenig tatsächlich aus der TU München schon mitgenommen und das war nicht vorher bei der Uni und das haben wir dann übernommen. Das war ein ganz, ganz guter, großer Vorteil, den wir hatten. Ich glaube, in Deutschland gibt es mehr und mehr das Bewusstsein, dass dieser Tech-Transfer einfacher werden muss. Also gerade, ich kenne die Diskussion der TU München, dass man sagt, IP for Shares, das muss schneller gehen, es darf nicht 10%, 20%, 30% für die Uni geben. Ich glaube, man muss es relativ früh offen ansprechen und im Zweifel auch sich seiner Verhandlungsposition bewusst sein. Also auch da wieder das Beispiel der TU München, die hat Entrepreneurship als eine der drei Hauptsäulen und sagt, das wollen wir fördern. Und ich weiß, dass es dort auch die Bestrebung gibt vom Präsidenten, solche Dinge nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn man da gar nicht weiterkommt, auch in den Verhandlungen die IP rauszubekommen, dann muss man, glaube ich, auch diese Diskussion dann angehen und sagen, hey, das ist doch Teil auch der Universität, diese Ausgründungen zu ermöglichen. Und genau, den Weg mussten wir jetzt nicht gehen. Bei uns war es ein bisschen einfacher, aber ich glaube, dass das verbesserte Bewusstsein auf dem Thema hilft, dann auch offen die Diskussion zu führen.
Was würdest du dir wünschen vom Gründerökosystem Deutschland, wenn es um Technologietransfer geht? Was müsste jetzt ganz konkret passieren, damit es noch mehr Quantum Diamond ähnliche Companies gibt?
Ich glaube, man müsste sogar einen Schritt vorher anfangen und in den PhD-Programmen der technischen Gründer so ein Modul einbauen, in dem man sagt, hey, ihr müsst jetzt mal eine Woche darüber nachdenken, was ist eigentlich der kommerzielle Use Case von dem, was ihr hier erforscht. Weil ich glaube, wir sind in Deutschland sehr, sehr gut in der Grundlagenforschung. Darüber brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel sprechen. Und bei dem Beispiel auch von dem Fleming, meinem Mitgründer, es gab keine Diskussion mit irgendwelchen kommerziellen Firmen, was man mit diesen Sensoren machen kann. Und ich glaube, in einem 3, 4, 5 Jahre naturwissenschaftlichen PhD ist es keine verschwendete Zeit, mal eine Woche darüber nachzudenken. Und das wäre sozusagen für mich der erste Schritt. Und der zweite ist, glaube ich, ein Fehler in dem Denken, dass gerade naturwissenschaftliche Gründer dann irgendwas aus der Uni nehmen, damit ganz schnell ganz viel Geld machen und dann nicht zurückgeben. Ja, also auch da glaube ich, dass diese Zahl so gering ist, dass man lieber diesen Weg ganz, ganz einfach aufmachen sollte und dann darauf setzt, dass die erfolgreichen Gründungen, wenn es dann Exit gibt in 10 Jahren, dass dann die PhD-Studenten so dankbar sind, dass sie freiwillig etwas an die Uni zurückspenden. Also ich glaube, das ist der einfachere Weg, als zu sagen, wir wollen jetzt 5% an jeder Firma, weil wir glauben, dass wertvolle Technologie einfach mal schnell kommerzialisiert wird. Ich meine, das ist sehr, sehr hart, das dauert sehr lange und ich glaube, das ist der falsche Weg.
Zumindest auch das, wo wir immer wieder auf die USA schauen, weil es dort genau diese Kultur gibt von erfolgreichen Gründern, die dann an ihre Alma Mater wieder zurückgeben. Bevor wir zum Vergleich auch Deutschland und USA kommen, jetzt sitzt du ja genau gerade in den USA, noch ganz kurz. Und dann auch wirklich systematisch die Menschen, die eher einen Business-Hintergrund haben wie du, sehr frühzeitig mit den Forschern in Kontakt bringen, damit eben daraus auch die Geschäftsideen entstehen, die das Technologiepotenzial hebeln. Siehst du das systematisch als einen großen Hebel für Deutschland?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch so, dass manche Forscher sich damit ein Stück weit einen großen Gefallen tun, weil es bei jeder Gründung aus meiner Sicht 50-50 ist, Business und Technologie am Ende. Wenn ich überlege, auch was wir machen, bei irgendwelchen Pitch-Events auftreten, Leute einstellen, dann gibt es natürlich auch viele rechtliche Fragestellungen. Also ich sehe meine Rolle dann teilweise auch als einen, ich halte dem ganzen Tech-Team den Rücken frei und versuche, die an der Technologie arbeiten zu lassen und alles andere nehme ich denen ab. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr gute technische Gründer haben wollen. Im besten Fall mit einem sehr guten Budget, einem sehr guten Team an einem sehr krassen Problem arbeiten. Und natürlich, klar, muss das Problem dann relevant sein. Das ist dann wieder der Teil von dem Betriebswirt oder der Betriebswirtin im Team. Aber ich glaube, das sollte man viel, viel mehr machen. Und da liegt extrem viel Potenzial.
Nun kommen wir zum Standort Deutschland. Ihr seid in Deutschland gegründet, ein deutsches Unternehmen. Was sind für euch strategisch langfristig Vor- und Nachteile des Standorts?
Fangen wir mit den Vorteilen mal an, würde ich sagen. Also wir sehen auf jeden Fall gerade in München extrem gutes Talent. Also wir haben Werkstudenten im Team, die oft im Ausland ihren Bachelor gemacht haben, jetzt ihren Master in München machen und die zwischendurch schon 3, 4 Jahre als Ingenieur gearbeitet haben. Also die sind extrem gut, die als Werkstudent schon fast als Ingenieur einsetzbar. Damit sind wir extrem zufrieden. Dann das ganze Thema auch Early-Stage-Finanzierung, also auch da ist man, glaube ich, in Deutschland gut aufgestellt, gerade was so Pre-Seed angeht. Das würde ich auch unterschreiben. Und ich glaube auch, wir haben jetzt die ersten Menschen, die nach München kommen, aus außerhalb von Europa, die sagen, es ist einfach ein sehr, sehr guter Ort zum Leben. Ich glaube, das unterschätzt man auch. Gerade in Deutschland ist es sehr, man kann sehr, sehr gut hier sein Leben verbringen. Ja? Und deswegen gibt es Leute, die sagen, die kommen aus Amerika oder vielleicht auch aus anderen Ländern dann nach München, weil sie sagen, das ist ein sehr guter Standort, auch um neben der Arbeit mit der Familie sich was aufzubauen. Das würde ich sagen, sind die positiven Sachen. Negativ, insbesondere in dem, was wir machen, ist natürlich, Halbleiterei findet nicht so viel in Europa statt, wie wir das gerne hatten. Also unsere großen potenziellen Kunden sitzen nun mal vor allen Dingen in Asien, aber auch Amerika geht ja fast schon all in auf Halbleiter. Gerade auch diese ganze KI-Welle, diese ganzen Datencenter, die dort gebaut werden, davon geht relativ wenig nach Europa. Das ist schon schade. Wir glauben aber trotzdem, dass gerade wenn man sich ASML anschaut, man schon in Europa dieses Equipment bauen kann, um es dann international zu vermarkten. Das sehe ich nicht als das Problem an. Dann das Thema Talent, klar, das war auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite, was wir sehen, ist, was man in Deutschland macht, ist, dass man alle, die ein Visum brauchen, auf einen großen Stapel legt und sagt, wir arbeiten den Stapel Schritt für Schritt ab. Ich bin der Meinung, da könnte man durchaus positiv diskriminieren. Also diskriminieren ist oft irgendwie negativ belegt, aber wenn wir eine Quantenphysikerin aus Amerika zu uns bekommen, dann wäre mein Vorschlag, ihr noch den Flug zu bezahlen, ja, und zu sagen, hey, hier ist übrigens deine Wohnung für die nächsten 3 Monate, weil wenn du 2 Monate arbeitest, hat sich das aus einer Steuerzahlersicht schon gelohnt. Und da sind diese Visa-Verfahren teilweise einfach viel zu lang. Es ist für uns manchmal eine Grauzone, für die Mitarbeitenden eine Grauzone, und ich glaube, da brauchen wir einfach diese Mentalität. Sehr, sehr gute Leute, die brauchen wir sofort hier. Es gibt Fachkräftemangel und da sollte man aus meiner Sicht ein Stück weit diskriminieren und nicht alle Stapel oder einen Riesenstapel langsam bearbeiten. So würde ich es mal so sagen.
Also einen klaren Fast-Track bauen.
Ja, und dann vielleicht der letzte Punkt ist, und das ist auch ein Thema, was wahrscheinlich den meisten Zuhörern bekannt ist, das ganze Thema Late-Stage-Financing und auch Exit-Möglichkeiten. Also ich bin zum Beispiel jetzt auch in Amerika, weil potenziell die Series A-Investoren hier sitzen, weil die uns irgendwann kaufen würden, könnten, auch hier sitzen. Also da gibt es kaum eine europäische Firma, die sagen würde, wir kaufen jetzt einen Halbleiter-Equipment-Hersteller. Die meisten in dem Bereich sind gelistet an den US-Börsen und haben Bewertungen, die die Bewertungen von Volkswagen und BMW deutlich übersteigen. Also das ist ganz klar, dass wenn es irgendwann in die Richtung geht, dass das dann in Amerika stattfindet. Und das ist ja ein strukturelles, ein langfristiges Problem. Aber das ist das, was wir jetzt mittlerweile auch logischerweise dann sehen.
Sehr gut. Jetzt würde mich noch interessieren für all die zukünftigen Deep Tech Gründer aus Deutschland. Das ist immer dann die Königsfrage. Was sind so deine 3 wichtigsten Ratschläge, die du jetzt nach den ersten 3 Jahren deines Gründerdaseins der neuen Generation mitgeben könntest?
3, okay, ich versuche mal auf 3 zu kommen, beziehungsweise...
Dürfen auch 2 oder 4 sein.
Okay. Also ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, dass man sich in eine Situation begeben muss, in der einen das Glück auch mal treffen kann. Also bei unserem Beispiel ist es so, als wir angefangen haben, war eben diese Halbleiter-Einmenge noch unklar. Das heißt, wir haben gestartet, aber wir waren dann in der Situation, dass zum Beispiel das Intel-Team auf uns zukommen konnte und sagen konnte, hey, das ist unser Problem, das lösen wir so. Und das geht, glaube ich, alles in diese Richtung. Das steht auch in vielen Entrepreneurship-Büchern, dieses verlass das Gebäude und sprech zu deinen Kunden. Also fang erstmal an. Ey, man kann nicht in seinem eigenen Keller sitzen und dann kommt irgendwann jemand um die Ecke mit einem Problem, was man lösen kann. Und das war bei uns der ganz große Vorteil und stärkt uns auch jetzt, dass wir ein klares Kundenproblem haben, dass wir 20 Mal die Beschreibung haben, das sind die Probleme, so solltet ihr die lösen, dann kaufen wir eure Produkte. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man rausgeht, im besten Fall auch mit den Leuten persönlich spricht und nicht irgendwie sich zurückhält. Dann der zweite Punkt, insbesondere für Leute, die schon im Beruf stehen, ist ja immer die Frage, was ist die Downside? Also was ist, wenn ich jetzt anfange und dann nach 6 Monaten, nach 12 Monaten nicht das geschafft habe, was ich eigentlich machen wollte? Und da glaube ich auch, dass so in dem ganzen Corporate-Umfeld sich die Sichtweise ein bisschen geändert hat, dass man da das auch mal sehr positiv sieht, wenn man ein Jahr sein eigenes Startup ausprobiert hat, wenn es dann nicht geklappt hat. Also ich glaube, das war vor 10 Jahren wahrscheinlich auch noch anders, dass man gesagt hat, ach, jetzt hat man seine Corporate-Karriere bei BMW unterbrochen für ein Jahr, jetzt kann man nicht mehr wiederkommen. Ich glaube, auch gerade in Zeiten von Fachkräftemangel hat man diese Optionen. Dann ist auch in Deutschland, gerade mit dem sozialen Sicherungssystem, die Frage, was ist der Worst Case? Also ich kann dann, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut leben, auch wenn das finanziell dann nicht das beste Jahr war, habe ich es zumindest probiert und kann mir das in 30, 40 Jahren nicht vorwerfen, dass ich es nicht einmal gemacht habe. Und du hast nach drei gefragt, oder?
Dann wenn du hier fertig bist, Tipp. Ist auch in Ordnung. Wenn dir noch eins einfällt, sehr gerne.
Ne, vielleicht sogar zwei. Also eins fällt mir auf jeden Fall ein. Auch das, es sind halt Dinge, die in Büchern stehen, aber wenn man sie selber erlebt hat, dann sieht man sie nochmal ganz anders. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viel Zeit man mit seinen Mitgründern und Mitgründerinnen verbringt. Also gerade bei mir und dem Fleming, wir verstehen uns extrem gut. Wir verbringen jeden Tag logischerweise zusammen. Und das ist was wir vorher nicht groß ausprobiert haben. Also wir haben mal ein, zwei Bierchen zusammen getrunken, aber es ist, das liest mir auch manchmal, es ist wie eine Ehe, aber es ist wirklich so, ja, also es fühlt sich natürlich anders an, aber es ist sehr, sehr viel Zeit, die man miteinander verbringt und das würde ich auf jeden Fall mir gut überlegen, selbst wenn es dann fachlich funktioniert. Ja. Und vielleicht der letzte Punkt, was mich extrem motiviert ist, an einem sehr schweren Problem zu arbeiten, was noch nicht jemand vorher geknackt hat. Also wir sind jetzt wirklich im Deep-Tech-Bereich und es gibt auf der Welt niemanden, der diese Geräte schon mal gebaut hat und wir versuchen das und es ist wie Jugend forscht mit einem sehr, sehr großen Budget. Ja, und das ist was ich cool finde, was man, glaube ich, braucht, dieses intrinsische, warum brenne ich für das, weil monetär ist es jetzt auch nicht so, dass man nach einem Jahr oder zwei dann da durch ist. Ja, also diese Motivation, diese intrinsische ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Sehr gut, dann schlagen wir doch nochmal die Brücke zu unserer Tale of the Future in Bezug auf, wo siehst du denn im Jahr 2035, 2050 euer Unternehmen, in welchen Bereichen ist es aktiv? Skizziere uns doch mal deine Zukunftsvision.
Kommt natürlich auf die Zahl an. Also ich glaube, ich würde mal anfangen mit 2030 und dann können wir vielleicht nochmal 10 Jahre nach vorne schauen. Also in 2030, ich glaube auch da, es ist wichtig, sich zu fokussieren und jetzt nicht so anzufangen, ganz, ganz viele verschiedene Anwendungen aufzumachen. In 2030 wäre für mich eine Vision, dass wir anfangen, wirklich jeden Chip zu testen, der produziert wird auf der Welt. Ob das dann in 2030 schon funktioniert, das werden wir sehen, aber dass wir eine Sicht darauf haben, jeder Chip, der verbaut wird, wird von uns über diese Qualitätskontrollgeräte einmal durchleuchtet. Wir helfen den Chip-Herstellern viel, viel Geld zu sparen und natürlich auch viel Ressourcen, viele kritische Mineralien, die darin verbaut sind. Und das wäre das Ziel für 2030. Und dann, glaube ich, davon ausgehend, wir haben ja die Mission Making the Invisible Visible. Das haben wir dann für die Halbleiterei erreicht. Und dann, glaube ich, ergibt es viel Sinn, sich die anderen Bereiche anzuschauen. Richtung 2035, 2040 können wir Krebszellen eher sehen als bestehende Verfahren? Können wir bessere Batterien entwickeln? Können wir in die Richtung, es gibt so Richtung Navigation, ja, dass man verstehen kann, wie bewegt man sich auf der Erde? Das ist dann alles ein bisschen abgefahrener, aus so Richtung 2D-Materialien. Aber diese Vision zu sagen, wir können die Umwelt besser wahrnehmen als bestehende Sensoren und dann bessere Produkte entwickeln, in anderen Branchen helfen, das ist was ich so Richtung 2040 dann sehr spannend fände.
Und mit diesem starken Ausblick in die Zukunft freue ich mich erstmal sehr, dass wir Gründer haben wie euch, die diese Ambition annehmen und gerade umsetzen und bedanke mich sehr herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Danke dir, Kevin.
Vielen Dank. Danke.
Gute Zeit noch in den USA. Bis dann.
Danke. Ciao.
Ja, Thorsten, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank. Das hat Einblicke wieder mal in einen Bereich doch gelenkt, den man von außen gar nicht so sehr vielleicht auf dem Schirm hatte und durchdringt, fand ich hochinteressant. Es sind aber, glaube ich, auch einige Learnings drin, die weit über das Thema Quantensensorik oder überhaupt Quantentechnologien hinausgehen. Was mir nochmal sehr hängen geblieben ist, die Ausgangsbeobachtung, dass die Gründungsgeschichte ja startet an einer akademischen Einrichtung, die weltexzellent ist und in dieser weltexzellenten Gruppe aber überhaupt keinen Kontakt zur Industrie besteht. Also das ist eigentlich ein hochrelevantes Phänomen. Ich glaube, das finden wir in ganz vielen Bereichen, was eigentlich schade ist, weil wir verschenken uns eine Menge Potenzial. Die Truppe hier hat es aber geschafft und hat einen sehr interessanten Ansatz gewählt, der, glaube ich, auch eine Art Best Practice sein könnte. Kevin hatte von seinem White Paper erzählt, wo sie im Grunde ihren Stand des Wissens und die Basis dessen, was sie auch technologisch machen wollen, einfach mal aufgeschrieben, verbalisiert haben. Man zwingt sich ja dann auch in so einer Situation wirklich mal Farbe zu bekennen zu den Dingen, die man da macht, die man sieht, die man als Hypothesen hat. Und dann sind die losgelaufen und haben potenzielle Kunden damit adressiert und gesagt, passt das eigentlich bei euch in eure Überlegungen, in eure Roadmaps? Also ein ganz frühes Testen des Marktes mit der ganz wichtigen Zusatzinformation oder dem Ansatz, auch zu wissen, wer sind denn die Leute, die in dem Unternehmen, also des potenziellen Kunden, am Ende auch die Entscheidungen treffen, die Budgets haben, das Geld locker machen können für die Innovation? Und dass das eben oft nochmal andere Gruppen sind in einem Unternehmen, als die, die Innovation in ihrer Headline sozusagen stehen haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning. Also wer trifft am Ende tatsächlich die Entscheidungen, die businessrelevant sind? Und fand sozusagen in dieser Hinsicht auch nochmal seinen Appell ganz interessant, den man eigentlich an viele Gründer möglicherweise ja richten kann, zu sagen, du musst dich schon in eine Situation begeben, wo dich dann auch mal das Glück treffen kann. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Man muss es vielleicht ein Stück weit erzwingen, aber man muss rausgehen und dann kann einen das Glück eben auch treffen.
Und was du hier beschreibst, ist ja insofern auch spannend, als dass ja Innovation dann passiert, wenn Technologie und Business zusammenkommt. Und das ist ja genau das, was du gerade beschreibst, was er aber ja auch als Person repräsentiert. Oder die beiden dann auch als Gründerteam. Jetzt hatten wir sie nicht beide im Interview, aber er mit einem McKinsey-Hintergrund, Business-Hintergrund, aber mit einer Faszination für Forschung und die Menschen dahinter. So haben sie sich dann auch in Programmen kennengelernt, die genau diese beiden Welten überbrücken und zusammenbringen. Und dass er dann die treibende Kraft ist, um auch kommerzielle Überlegungen, wie sind solche Marktstrukturen, was sind die besten Use Cases, welche Geschäftsmodelle können dafür funktionieren und wie können wir eigentlich einen Markteinstieg schaffen für ein so komplexes Technologieunternehmen wie Quantum Diamonds, ist einfach dem Fakt Rechnung zu tragen, dass er mit diesem Business-Hintergrund kommt und weiß, wie man auch diese Analyse all der Optionen und sie runterzubrechen auf den besten Markt mit seinem McKinsey-Hintergrund, wie man das richtig macht. Und das ist dann der perfekte Komplementär zu seinem Co-Founder, der aus der Forschung kommt. Und meine Frage darüber ist natürlich auch hinaus, wie schaffen wir es dann eigentlich im Ökosystem noch viel öfter, unsere erfahrene Gründergeneration, unsere business-erfahrenen Menschen zusammenzubringen mit den Leuten, die diese grundlegend neuen Technologien entwickeln und dann gemeinsam die Use Cases abzuleiten und dann auch umzusetzen in Produkte und Unternehmen, die neue Industrien begründen können. Und ich habe da nochmal, ist ein spannendes Paper, Revisiting the Entrepreneurial Commercialization of Academic Science, Evidence from Twin Discoveries from Matt Marks und David Hsu, die herausfinden, wenn Spitzenforscher oder Forscher im Generellen Exposure haben, also in Kontakt kommen schon sehr früh mit Star-Entrepreneurs, Leute, die mehrfach erfolgreich gegründet haben, dann steigert das die Wahrscheinlichkeit des Technologietransfers. Also auch wieder, wie können wir auch schon sehr früh in Entwicklungen, in den Forschungseinrichtungen die Gründerszene, die erfahrenen Business-Leute eng dran ziehen, weil das auf Basis sehr guter Forschung offensichtlich objektiv dazu führt, dass Kommerzialisierung von Technologien häufiger stattfindet.
Und das Ganze natürlich idealerweise noch in einem internationalen oder globalen Maßstab. Ich meine, das ist ja hier auch nochmal ganz deutlich geworden, ist vielleicht ein sehr extremes Beispiel, Quantum Diamonds, aber zu sagen, naja, mein Markt ist am Ende von Anfang an, eigentlich von Stunde eins, ein globaler Markt. Ich muss nach Asien, ich muss in die USA, mein Heimatmarkt hier ist viel zu klein. Und auch das ist natürlich erstmal eine betriebswirtschaftliche Aufgabe, das zu stemmen. Auch eine Frage von, welches Personal bekomme ich eigentlich, die dann den Vertrieb für solche Dinge machen können. Das ist ein Punkt. Und dann ist mir noch ein zweiter Aspekt gerade durch den Kopf gegangen, als du das auch sagtest. Ich meine, es gibt ja auch noch eine strategische Entscheidung, die jedes Unternehmen immer treffen muss. In welchem Markt möchte ich eigentlich zu Hause sein? Auch das ist ja nicht nur eine rein technologische Entscheidung. Und da gibt es ja immer so diese zwei Welten, die man im Kopf haben kann. Die eine ist, naja, ich kann vielleicht ein kleiner Player in einem Riesenmarkt sein. Interessanterweise pitchen das auch viele Unternehmen so, wovon einem die meisten erfahrenen Gründer aber natürlich als allererstes sofort abraten, zu sagen, naja, das interessantere Modell ist meist das Gegenteilige, nämlich zu sagen, sei lieber groß in einer Nische. Das kann sehr viel interessanter sein, insbesondere wenn du diese Nische sehr gut verteidigen kannst, gerade weil du technologisch exzellent bist, weil du eine Patentstrategie hast, mit der du andere sehr gut aus dem Markt raushalten kannst, weil es wenig Substitute im Markt gibt, die dich verdrängen können und weil es idealerweise hohe Lock-in-Effekte bei deinem Kunden gibt. Also wenn er dich einmal gekauft hat, kann er dich schlecht wieder vor die Tür setzen. Das sind ja eigentlich so Idealvoraussetzungen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund wird es auch sehr interessant sein, jetzt mal die Geschichte von so einem Unternehmen wie Quantum Diamonds zu verfolgen und andererseits eben auch wachsam zu sein, auch, glaube ich, aus einer Investorenperspektive wachsam zu sein. Was sind denn dann die nächsten Themen, die vielleicht ein sehr ähnliches Profil haben? Wie erkennen wir die und wie unterstützen wir die dann aber auch auf ihrem Weg, international relevant zu werden?
Ich finde das total spannend, weil das ja zu unserer Wirtschafts-DNA auch so passt. Ja, diese Hidden Champions in den Nischen, da war unglaublich exzellent und auch denkend, jetzt kommt dieser ganze Quantum Computing-Sektor. Was impliziert das denn an Komplementären, die es braucht, rund um dieses gesamte Ökosystem, was entsteht, wenn in Zukunft Computing-Technologie auf Quantum Computing oder in diesem Falle jetzt den sehr hochkomplexen 3D-Architekturen beruht und dann braucht es die Komplementäre dazu. Und das kann man gleich schon mitdenken und auch dafür wieder zielgerichtet Innovation aufsetzen. Und dafür fand ich, war das ja auch wieder ein ganz tolles Beispiel und da brauchen wir mehr von. Und ich glaube, das sollten wir uns für Deep Tech Unlocked vornehmen, dass wir noch viel mehr auch dieser Beispiele finden. Die werden wir finden, weil wir sie natürlicherweise auch in Deutschland produzieren, die wirklich tief aus der Forschung kommen und dann Märkte bedienen, die. Und auch das fand ich nochmal schön, weil er ja sagte, wir werden teilweise selber von den großen Corporates über LinkedIn oder welche Kanäle angeschrieben, weil die gemerkt haben, wir haben etwas, das hat kein anderer zu bieten, ist aber hochrelevant und es erinnert mich an das eine, was du erinnerst dich an Herbert Mangesius und was er meinte, wir investieren in Dinge ohne Marktrisiko. Und das ist genauso etwas, wenn du das technisch greifen kannst, diese komplexen 3D-Architekturen dann so im Detail zu detektieren, wo die Fehler sind und wo Verbesserungspotenziale sind, ja, dann ist der Markt ja schon eigentlich gar kein Problem mehr.
Ja, wobei, ich meine, sowas, das, wir haben das ja an anderer Stelle mal sehr kontrovers oder gar nicht kontrovers, aber zumindest mit vielen Fragen sozusagen ja auch noch diskutiert. Denn, also ich glaube schon, dass du noch ein relativ großes Marktrisiko hast für Dinge, wo es entweder noch gar keinen richtigen Markt gibt und du den nicht greifen kannst, wie er denn ist. Da machen sich die Technologen manchmal auch ein bisschen was vor und sagen, okay, wenn die Technologie erstmal da ist, dann will das sowieso jeder haben und dann ist der Markt da und dann sind wir auch sofort an der richtigen Stelle. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das in jedem Fall zutrifft, weil ehrlich gesagt, wenn es noch gar keinen Markt gibt, ist das möglicherweise ja schon das allererste Risiko, wird man beobachten müssen. Das zweite ist, auch wenn du als Startup mit der Hypothek, dass du ja eben noch klein bist, du kannst noch keine anderen Kundenverträge vorzeigen, deine Verlässlichkeit konntest du noch nicht unter Beweis stellen, du bist halt das erste Mal draußen in der Welt. Das ist natürlich schon eine Hypothek, die du auch den Kunden gegenüber erstmal hast. Und wenn du dann so einen Riesenkonzern überzeugen musst, dass sie mit dir einen substanziellen Vertrag eingehen, der dann über lange, lange Laufzeiten, Lebenszyklen deren eigener Produkte oder Produktionsanlagen dann wieder zum Einsatz kommen. Also habe ich schon sehr hohen Respekt davor. Ich glaube, dass das kein Selbstläufer ist. Und vielleicht ist es insofern auch nochmal ein etwas anderes Profil als jetzt bei Biotech zum Beispiel, wo wir auch noch drüber sprechen werden. Da hast du ja klar ein sehr hohes technisches Risiko, insbesondere in der Entwicklung, klinische Phasen und so weiter und so fort. Wenn du dann aber mal durch deine klinische Phase durch bist, ist der Pfad in den Markt meist relativ klar. Also es gibt einfach schon eine ganz lange Historie und eingeübte Praxis, dass diese Unternehmen dann am Ende meistens aufgehen, verkauft werden an Big Pharma, die dann genau wissen, wie du das auch in den Markt rollen kannst. Da, glaube ich, ist das Marktrisiko beherrscht oder greifbarer, lass es mich so sagen, weil man einfach schon sehr viel mehr Übung hat, als jetzt zu sagen, okay, wir verkaufen Quantensensoren, den Markt gibt es bisher halt noch nicht. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie greifbar kann man dieses Risiko wirklich machen und welche Kategorisierung kann man da möglicherweise auch dran vornehmen.
Deswegen werden wir uns mehr dieser Unternehmen vornehmen und wir sollten die Diskussion auch immer wieder nochmal eröffnen, wo sind hier die Risikobereiche und ist das eigentlich ein Beispiel dafür? Das ist eine gemarte Wiesen, sobald du die Technologie fertig entwickelt hast, aber dazu dann in kommenden Episoden mehr. War mir wieder eine große Freude, Thomas, bis zum nächsten Mal.
Dito, ich freue mich auch.
Das war Deep Tech Unlocked, ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn's euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.